Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Anke Schad-Spindler. Als wissenschaftliche Leiterin des Instituts Edukult gehört die Analyse des kulturpolitischen Geschehens zu ihrem Kerngeschäft. Dementsprechend war sie bereits in Episode 12 zu Gast. Wir haben damals über die Folgen der österreichischen Nationalratswahl 2024 aus kulturpolitischer Sicht gesprochen. Am 3. März 2025 hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun endlich eine neue Regierung mit ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt und damit auch ein Programm namens Jetzt das Richtige tun für Österreich. Wir besprechen das darin enthaltene Kapitel Kunst und Kultur. Welche inhaltlichen Pflöcke schlägt das schwarz-rot-pinke Bündnis ein? Dürfen wir uns auf Jahre des Fortschritts freuen? Oder steht uns eine Legislatur des Stillstands oder gar der Rückschritte bevor? Und welche Rolle kann der zuständige Vizekanzler Andreas Babler in kulturpolitischen Debatten spielen? Liebe Anke, danke, dass du mit mir einmal mehr in die österreichische Kulturpolitik eintauchst.
Ja, danke für die Einladung, 5 Monate später.
Ja, das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Ich habe nämlich tatsächlich nachgesehen, wann unsere Folge zur Nationalratswahl erschienen ist, nämlich am 2. Oktober 2024. Hättest du gedacht, dass es ganze 5 Monate dauert, bis wir über das kulturpolitische Programm einer neuen Bundesregierung sprechen können?
Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass es so lange dauert. Und es ist jetzt ja auch so ein bisschen das Gefühl, finde ich, so, es ist sich nochmal ausgegangen. Wie lang geht sich das aus und was wird sich ausgehen, wenn man so schaut, ja, was sich in der Zwischenzeit auch gesellschafts- und weltpolitisch so ereignet hat und welche Ups und Downs da auch damit verbunden waren mit diesen Verhandlungen. Also wie man das auch emotional erst einmal verdauen musste von, oje, da kommt jetzt die FPÖ mit der Kettensäge bis hin, ja, vielleicht doch nicht und jetzt dann doch nicht, genau.
Mhm. Du hast diese Zwischenzeit angesprochen. 5 Monate ist keine Zeit, wo die Welt stillsteht. Ist keine Zeit, die man einfach nur so als kurzen Transit bezeichnen kann. Welche Auswirkungen hatte diese Übergangszeit ganz konkret für die Kulturlandschaft in Österreich? Also die Wirtschaft hat ja zum Beispiel moniert, dass diese Phase einfach extrem gefährlich ist auch für haushaltspolitische Fragen und wirtschaftspolitische Fragen.
Ja, also ich hatte das Gefühl, vor allem als es sich dann doch konkretisiert hatte, dass möglicherweise eine Koalition zwischen Schwarz und Blau, also FPÖ, ÖVP, zustande kommt, dass da sofort dieser Oppositionsmodus vor allem der zivilgesellschaftlich verfassten kulturfreie Szene angeworfen wurde und dass man da eben gesagt hat, wir müssen die Vielfalt retten und wir müssen schauen, dass wir quasi nicht in diese Kahlschlagpolitik der FPÖ, die man ja auch schon in einigen Bundesländern jetzt beobachten kann, dass das auf Bundesebene nicht passiert. Also da war so schnell so eine Oppositionsreaktion bis hin eben auch zu Demonstrationen und so weiter. Und gleichzeitig denkt man doch so, dass die Verwaltung, also die Kulturverwaltung, die tut so vor sich hin, ja. Also die arbeitet weiter, da ist sehr viel Stabilität im System, was mich auch wieder beruhigt hat, wo ich dachte, okay, der österreichische K&K-verfasste Verwaltungsstaat, der bleibt bestehen. Da ist so eine Beständigkeit und Stabilität, die da, glaube ich, auch wichtig ist.
Dein Job ist ja unter anderem die Erforschung bzw. das Monitoring der Kulturszene in all ihren Facetten. Hattest du das Gefühl, dass es so eine Art Entscheidungsvakuum gab, dass die Institutionen oder die Initiativen oder auch die EinzelkünstlerInnen in Unsicherheiten gestürzt hat?
Ja und nein. Also es ist ja inzwischen so, dass Förderverträge einjährig oder bis zu dreijährig verhandelt werden und dann auch bestehen. Also das heißt, da hat man schon ein Instrumentarium, um solche Perioden der Unsicherheit auch zu überbrücken. Auf der anderen Seite, ich habe es kurz angesprochen, was so die Bundesländer angeht, also wenn man in die Steiermark blickt, sieht man momentan sehr viel Verunsicherung, ja, und dass da eben auch kahlschlagartig gekürzt wurde, dass da ein ganzes Kulturkuratorium ausgetauscht wurde. Und in so einem Moment ist natürlich doppelt verunsichernd, wenn man auch nicht weiß, wie geht's denn eigentlich im Bund weiter. Also wer wird da dann das Ruder in der Hand haben? Was werden da dann für Programmatiken, Ideologien eine Rolle spielen? Also da war schon auch große Verunsicherung, glaube ich, gerade bei der freien Szene. Ich glaube, so die größeren Kunst- und Kulturbetriebe, die eben auch längerfristig planen können, die diese Planungssicherheit haben, da hatte ich jetzt wenig das Gefühl, dass da eine starke Verunsicherung da ist. Da geht irgendwie der Betrieb einfach weiter, so, ja.
Mhm. Wir haben in unserer letzten Folge auch explizit darüber gesprochen, dass es eine sehr offensive rechte Kulturpolitik gibt. Also sprich, dass das Dogma, das vermeintliche Dogma, mit Kultur gewinnt man keine Wahlen, vielleicht für das liberale Mittespektrum gilt als Wahrnehmung, aber dass die Rechtspopulisten das schon wahrnehmen als große Chance, insbesondere was so identitätspolitische Kategorien betrifft. Siehst du das auch in den Bundesländern, die jetzt schon eine starke blaue Handschrift tragen, oder ist das eine Befürchtung, die ins Leere gegangen ist?
Also man sieht es schon gerade in der Steiermark, wo das sind ja teilweise wirklich kleine Projekte, die so eine bisschen der Stachel im Fleisch sind, die irgendwie unbequeme zivilgesellschaftliche Kulturarbeit machen. Ich denke jetzt zum Beispiel an, da gibt's in Graz so eine Straßenzeitung Ausreißer, ja, die irgendwie, ich glaube, schon 30 Jahre Tradition hat, und denen wurde ihr eh schon sehr geringes Fördergeld einfach gestrichen, ja. Und das kann man jetzt natürlich begründen mit dem, wer schaut sich sowas an, was bringt das, also das, ist das noch zeitgemäß, so wird es dann auch begründet, aber auf der anderen Seite sieht man halt auch, das sind vielleicht schon die Stimmen, die so ein bisschen, ja, unbequem einfach sind, ja. Und auch wenn man nach Deutschland schaut, so das Gefühl, dass zivilgesellschaftliche Initiativen doch unter einer Beobachtung stehen, ja, wie positionieren die sich im öffentlichen Raum, wie treten die auf, demonstrieren die vielleicht gegen bestimmte Politiken und so. Also da hat man schon das Gefühl, dass da irgendwie so ein anderer Zug dahinter ist jetzt, ja.
Ich habe das für mich auch gedacht. Insofern bei den letzten Regierungsbeteiligungen der FPÖ in jüngerer Vergangenheit, also seit 2000, war so immer ein bisschen das Gefühl, wir haben es mit einer im Wahlkampf radikalisierten Partei zu tun, die sich dann in Verantwortung doch auch wieder mäßigt in gewisser Weise. Und das war vielleicht der Paradigmenwechsel im Hier und Jetzt, auch befeuert durch die Erfolge von Leuten wie Trump oder Orban, dass dieses sich mäßigen tatsächlich nicht eingetreten ist, oder?
Ja, also man hatte immer so das Gefühl gehabt, da gibt's so diese konservativ-rechtsnationalistischen Kräfte, die aber sich schon in einem demokratiepolitischen Raum noch bewegen. Und da merkt man schon, dass sich da der Wind so ein bisschen dreht, ja. Also, dass es schon eine Radikalisierung auch gibt, eben auch durch solche Gruppen wie Reichsbürger, Identitäre und so weiter. Und das ist schon was man insgesamt demokratiepolitisch mit Sorge beobachten muss.
Du selbst bist ja auch Chefin von einer Kulturinstitution, nämlich einer Institution, die Kunst, Kultur, Zivilgesellschaft, Demokratie erforscht. Was hat das für dich bedeutet, diese Übergangsphase? Hast du das Gefühl gehabt, du hängst in der Luft bei gewissen Projekten, oder konntest du da gut durchmanövrieren?
Ja, es sind ja insgesamt momentan wirtschaftlich angespannte Zeiten, und ich glaube, das merken viele Führungspersonen momentan, die einfach auch Verantwortung haben für ihre MitarbeiterInnen, die auch gerne an den Anliegen, an den Projekten arbeiten möchten, für die Unternehmen einfach stehen. Und das ist ja im Kulturbereich oft was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat, mit Teilhabe, Partizipation, Zukunftsfähigkeit. Das möchte man natürlich gerne realisieren. Und wenn man da in der Luft hängt und dann auch gerade was die Mitarbeitenden betrifft, vielleicht gar nicht so die rosigen Perspektiven hat, sondern denkt, gut, wird sich das dieses Jahr ausgehen? Das ist nicht einfach. Und wir merken einfach auch, dass es wahnsinnig kompetitiv ist, also in diesem Bereich der Projektförderung, ob das jetzt Forschungsförderung ist, ob das internationale Erasmus- oder Horizon-Projekte sind oder eben nationale oder lokale Calls, auf die wir uns bewerben. Da ist einfach wahnsinnig viel Wettbewerb. Ich gebe jetzt ein Beispiel, da gab es diesen Call der Stadt Wien über Erinnerungspolitik, zeitgemäße Formen der Erinnerung. Da haben sich 80 Initiativen, Vereine, Forschungsinstitute beworben und es wurden letztlich 9 ausgewählt. Und ich denke mir, das ist irgendwie paradigmatisch, dass da irgendein Fehler ist im System, weil da ist anscheinend so viel Engagement drin und so viel Wille, da was zu bewegen und eben genau Gesellschaft zu stärken, Zivilgesellschaft zu stärken, und dann kommt es zu so einem Wettbewerb und eigentlich dann auch viel Frustration, weil Dinge nicht realisiert werden können. Also irgendwo ist da einfach ein Systemfehler und man kriegt noch nicht mal ein Feedback. Man erfährt es dann aus den Medien. Ja, muss man sich anschauen.
Mhm. Da geht es ja auch teilweise um Stilfragen und diese Stilfragen sind ja oft Diskussionsthema in der österreichischen Förderkultur. Ich hatte das auch kürzlich bei einer Veranstaltung der Literaturabteilung des Bundesministeriums, wo das eigentlich dominant war, weniger die Frage, wie wird genau technisch gefördert, sondern welchen Stil legt man gegenüber den zu fördernden oder potenziell fördernden an den Tag. Lass mich einen Begriff aufgreifen, der interessanterweise jetzt in deiner Schilderung vorgekommen ist, nämlich die Erinnerungskultur. Und da sind wir eigentlich schon mitten in Medias Res. In diesem Regierungsprogramm, über das wir jetzt angekündigt haben, dass wir uns damit befassen, ist die Erinnerungsarbeit auch vertreten, ganz am Schluss der Seiten. Für mich war das ein wahnsinnig interessanter Punkt, und zwar aus folgendem Grund: Ich hatte die Möglichkeit oder beziehungsweise ich habe auch bekommen die Protokolle, die geleakten aus den ÖVP und FPÖ-Verhandlungen, schön eingefärbt in Rot, Grün, Gelb etc. Und da fällt Folgendes auf. Erstens, die Art und Weise, wie das Thema Erinnerungskultur strukturiert ist, weist frappante Parallelen auf Regierungsprogramm und diese Protokolle. Das heißt, das dürfte eine starke ÖVP-Achse gewesen sein, eine inhaltliche in der Kulturarbeit. Und es fällt noch etwas sehr Interessantes auf. Die ÖVP hat dieses Kapitel ganz woanders gesehen, nämlich in der Untergruppe Verfassung, Deregulierung und öffentlicher Dienst. Also da sieht man sehr schön die Gewichtungen innerhalb der Parteien, und Passagen, die da rausgeflogen sind, war zum Beispiel, dass man auch über zeitgemäße Erinnerungsarbeit gesprochen hat, dass man aber zum Beispiel gefordert hat, dass es eine Absicherung der Erinnerungskultur zu altösterreichischen Volksgruppen gibt und hier auch bewusst zu Verbindungen zum Thema Verfolgung hergestellt hat. Oder dass es ein Museum des Hauses der Heimat geben wird. Das war alles nicht im Kulturkapitel, sondern woanders. Insofern kann man sagen, hat sich dieser Punkt positiv im Sinne einer liberalen Demokratie, glaube ich, entwickelt. Oder wie siehst du diesen Bereich der zeitgemäßen Erinnerungsarbeit?
Ja, also es ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, was wir auch jetzt mitgekriegt haben, was jetzt rund um FPÖ, AfD auch in Deutschland, was da die Erinnerungskultur auch wirklich in den Schmutz gezogen wird, teilweise diskursiv, und da eben auch sowas zu lesen wie, dass der Fokus auf alle Widerstands- und Opfergruppen ausgeweitet werden soll. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da auch viele Gruppen gab, die bisher noch gar nicht so im Licht der öffentlichen Erinnerungskultur sind. Also Stichwort zum Beispiel auch der jüdische Widerstand, der geleistet wurde, oder hier die Sinti und Romni, also dass man da, und eben auch LGBTQ-Gruppen, das wäre natürlich, das ist jetzt nicht erwähnt, aber das spielt da natürlich auch mit. Und solche Gruppen werden natürlich möglicherweise jetzt stärker in den Blick genommen, wie unter anderen Bedingungen, ja.
Wirklich auch sehr positiv fällt auf, so Themen, die ein bisschen über das Offensichtliche hinausgehen, also dass man einfach die Nutzung des Heldenplatzes sich da auch Gedanken macht. Ich hätte ja die Hoffnung, dass man das Thema Heldenplatz wieder mit dem Haus der Geschichte koppelt, vielleicht nicht an dem Standort, aber in einer anderen Konstellation. Also ich finde bei dem Thema Erinnerungsarbeit, Förderung und Sichtbarmachung jüdischen Lebens, auch im Thema Antisemitismus, erkennt man schon, dass sich da Leute Gedanken gemacht haben und dass es über die Schlagworte hinausgeht, weil man eben nicht nur sagt, wir wollen eine zeitgemäße Erinnerungskultur, sondern auch wirklich auflistet, was man unter einer zeitgemäßen Erinnerungskultur versteht. Siehst du das auch so?
Ja, also das ist eben sehr detailliert und auch eben, dass es nicht nur um die Erhaltung geht, sondern auch um die Weiterentwicklung anhand der gesellschaftlichen Entwicklung, weil natürlich haben wir eine Gesellschaft, die stark von Migration geprägt ist. Das heißt, die haben einen ganz anderen, die bringen andere Erinnerungen auch mit, wie sie vielleicht hier in Österreich vorhanden sind. Und wie kann man da in einen sinnvollen Austausch kommen? Dazu gibt es da vielleicht gemeinsame Überschneidungen, wenn es um Kriegstraumata geht oder so, wo man aus unterschiedlichen Perspektiven drüber sprechen kann. Ich glaube, da steckt viel drin, wenn man das ernst nimmt und sich dessen annimmt und auch kluge Vermittlungskonzepte dazu schreibt, ja. Also wie man das auch mit einer jüngeren Generation verhandeln kann, ohne dass man da gleich auf, ja, Desinteresse stößt.
Mir ist noch etwas in diesem Kapitel positiv aufgefallen, nämlich, dass man, finde ich, in der Verbalisierung, in der Ausformulierung sehr geschickt agiert. Also sprich, dass man nicht triggert, so die üblichen Reizworte, wo dann sofort der Wokeness-Alarm ausgelöst wird. Also dass man zwar klar in den Inhalten bleibt, aber in der Verbalisierung schon darauf achtet, das als wirklich gesamtgesellschaftliches Anliegen zu positionieren und sich dann nicht an Begrifflichkeiten aufhängt, die in die eine oder andere Richtung polarisieren könnten. Das fand ich bemerkenswert und gut formuliert, auch das muss man mal sagen, oder?
Ich finde auch, also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da drei Parteien mit doch anderen gesellschaftspolitischen Vorstellungen miteinander Kompromisse finden mussten. Man könnte vielleicht auch dem kritisch entgegenhalten, dass vieles einfach auch offen ist und irgendwie unterschiedliche Deutungen erlaubt, dass man noch vielleicht da und dort doch zu wenig konkret ist und dass es vielleicht auch zu wenig hinterlegt ist jetzt mit konkreten Maßnahmen oder konkreten Bekenntnissen, was da jetzt priorisiert werden soll. Das wird sich jetzt in weiterer Folge zeigen.
Ich will, bevor wir noch weiter in die Inhalte dieses Regierungsprogramms gehen, noch mit dir ein bisschen eine strukturelle Sache besprechen. Wir sprechen immer wieder darüber, wie die Wertigkeit von Kunst und Kultur in der Regierungsarbeit am besten dargestellt ist. Da gibt es ja einen, die sagen, es braucht einen Fachminister, eine Fachministerin und einen dazu passenden Ressortzuschnitt, der stimmig ist, damit sich das gut darstellen lässt, damit das gut repräsentiert ist. Es gibt auch Leute, die sagen, ein Staatssekretariat mit klar benannten Kulturagenten ist auch okay. Hauptsache, es kümmert sich einer drum, sozusagen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen historisch angeschaut. Historisch ist ein großes Wort in den letzten 25 Jahren, also bis 2000 zurück. FachministerInnenlösungen haben wir in den Regierungen von Schüssel, Gusenbauer, Faymann gehabt, mit der sehr, glaube ich, sinnvollen Koppelung von Bildung und Kultur in unterschiedlichen Nuancen. Ich will das jetzt nicht zu detailliert ausfüllen, aber im Großen und Ganzen Bildung und Kultur war da drinnen. In den Regierungen Faymann 2, Kern und Kurz 1 gab es dann sogenannte Kanzleramtsminister, die aber immer Kunst und Kultur und Medien als MinisterInnen im Ressort gehabt haben. Da kann ich mich erinnern, bei der Bestellung von Gernot Blümel hat schon die ganze Szene geschluckt, weil es sich nicht erschlossen hat, wo da die Kunst- und Kulturagenten fachlich vertreten sein sollen. Und in der Regierung Kurz II, die dann ja auch in weiten Teilen die Regierung Nehammer war, hat sich da was verschoben. Die Kunst oder die Kultur ist zum Vizekanzler gewandert. Klar war, dass der Vizekanzler, ist glaube ich immer klar für eine Regierungspartei, sozusagen das machtpolitische Pendant zum Bundeskanzler ist, also dass es dann jetzt nicht primär um einen fachpolitischen Einschlag geht, insbesondere auch bei Kogler, der ja wirklich ein profunder Finanzpolitiker ist, aber mit Kunst und Kultur, sagt er selber, nicht so viel am Hut gehabt hat. Und diesem Vorwurf des Bedeutungsverlustes ist man begegnet, indem man gesagt hat, nein, es gibt aber wirklich ein echtes Kunst- und Kulturstaatssekretariat. Zuerst etwas glücklos mit Ulrike Lunacek, dann mit der Andrea Mayer, eine sehr profunde Verwaltungskennerin. Und ich behaupte, der Machtverlust der Kultur hat jetzt wirklich ein völlig neues Niveau erreicht. Wir haben nämlich einen Vizekanzler, der zweifelsohne ein erfahrener Sozialpolitiker ist, insbesondere im kleineren Sozialraum, der wahrscheinlich aus der Sozialisation raus auch gut das Thema Wohnen beackern kann, aber eben auch Kunst, Kultur und Medien, also sehr demokratierelevante Ressorts, mitgenommen hat. Mit einem riesigen Makel, nämlich dass die hinzugezogene Staatssekretärin auch nichts mit dem Thema zu tun hat. Uns beiden, wir haben das im Vorgespräch auch gehabt, ist auch gar nicht so klar, was der Schwerpunkt des Staatssekretariats sein kann. Ich habe heute im Standard erstmals gelesen, Sport sei es. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich frage mich, wo bleibt da der Aufschrei? Wir haben ja zwei ganz entscheidende Demokratie-Themen, Kultur und Medien, die ohne fachpolitische Kompetenz auskommen müssen.
Ja, also ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar. Wir müssen jetzt sagen, es ist jetzt 3 Tage alt, dieses Programm, und es gibt vielleicht immer jetzt noch Entscheidungen, wer jetzt welche Agenten mit welchem Pouvoir genau betraut. Aber ich habe das auch so gelesen, dass die Frau Schmidt, die Staatssekretärin jetzt für Sport und ich glaube Regierungskoordination sein wird. Und auf ihrem Instagram habe ich jetzt auch gestern schon gesehen, sie hat jetzt schon Paralympics und so weiter. Also das scheint ihr Thema zu sein. Wo jetzt die Kunst, Kultur und Medien hängen, das ist noch ein Stück weit in der Luft, ob das jetzt eben Vize-Chef-Sache ist, inwiefern sich der Andreas Babler auch diesem Thema widmen möchte und das vielleicht auch mit dem Thema von Wohnen, Wohnraum irgendwie auch schafft, Synergien da zu erzeugen. Das wäre gar nicht so unspannend, denke ich, wenn man so an das Rote Wien zurückdenkt und die Gemeindebauten und was da eben an verschiedenen Mischnutzungen zum Beispiel damals da war. Also man könnte da schon auch auf der Basis, glaube ich, zukünftige innovative Konzepte schaffen, ja, wenn man irgendwie vielleicht auch in der Verwaltung kluge Leute hat, die sagen, ja, da haben wir Ideen dazu. Also ich glaube, das wird sich noch zeigen, wie sich dann dieses Amt ausgestaltet. Ich würde da jetzt gar nicht zu viel Vorurteile haben. Ich denke, es ist auch gut, dem mal eine Chance zu geben und zu schauen, was entwickelt sich da jetzt, was tut sich da. Und ganz wesentlich ist, glaube ich, gar nicht so auch auf diesen individuellen Zuschnitt jetzt von Ministerien, Staatssekretären zu schauen, sondern auch zu gucken, wie können die eigentlich gut kooperieren, nämlich interministeriell, und wie können die vielleicht auch Themen, Schnittstellen bearbeiten, wo es zum Beispiel um Kultur und Bildung geht. Das fände ich auch spannend, wenn wir da noch drüber sprechen könnten, weil das steht ja auch im Regierungsprogramm drin.
Finde ich gut, dass du da anregst, den Schulterschluss zwischen Wohnungs- und Kunst- und Kulturpolitik zu suchen. Stimmt eigentlich. Wir haben hier Raumplanungsthemen, die gemeinsam gedacht werden könnten. In diesem Sinne, die Anregung nehme ich gerne auf, lass uns das einmal als guten Ressortzuschnitt interpretieren und vielleicht auch ein bisschen diese berühmten 100 Tage verstreichen lassen, bevor wir das aburteilen. Dazu übrigens eine Information, ich habe Andreas Babler bereits eingeladen in diesen Podcast, allerdings noch keine Antwort erhalten, ob er kommt, um mit mir ein bisschen über seine kulturpolitische Agenda zu sprechen. Kunst, Kultur und Bildung zusammendenken steht im Regierungsprogramm. Mit dem Punkt, dass die Themen mehr Platz im elementarpädagogischen und schulischen Alltag bekommen sollen, dass es eine Offensive in Film- und Medienpädagogik geben soll und dass die Verschränkung insgesamt vorangetrieben werden soll. Kunst, Kultur und Bildung, ein starkes Frustthema der letzten Jahre, weil die Ressorts auseinanderdividiert wurden und damit in den Augen vieler eine sehr gute Mischung zerschlagen wurde. Wie deutest du diesen Absatz im Regierungsprogramm?
Also ich glaube, dass es prinzipiell sehr positiv ist, da wenn die Bildungsverantwortlichen das Thema Kunst, Kultur auch wieder als Querschnittsthema auf dem Schirm haben. Und ich glaube, jetzt der Christoph Wiederkehr ist da auch, denke ich, eine positive Besetzung dafür, weil er ja in Wien mit Projekten wie Wiener Bildungschancen, Respekt und auch Wiener Bildungsversprechen schon immer diese Schnittstelle gesucht hat zu außerschulischen Partnerschaften mit Vereinen, mit Initiativen. Und dass da eben auch gerade der Kunst- und Kulturbereich, wenn wir zum Beispiel auch über diese Campusschulen, wo es ja auch Musikschulen gibt und so weiter, dass da schon viel drinsteckt. Ja. Und ich bin gespannt, wie man das dann auf einer Bundesebene, wo man nochmal einen anderen Zuschnitt hat jetzt für den Bildungsbereich, was ich da tun kann, um das vielleicht auch in den Curricula wieder mehr zu stärken, weil da ist natürlich in vielen Schulen sehr trostlos, also gerade wenn man an den ganzen Berufsschulbereich zum Beispiel denkt, in der Ausbildung oder so. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in späteren Kulturnutzungen wieder, wenn man eben seit der Volksschulzeit nicht mehr die Gelegenheit hatte, mit der Schule Kulturaktivitäten zu machen, dann wird man da wahrscheinlich nicht mehr unbedingt als Erwachsener darauf zurückgreifen. Also da geht es natürlich auch um Einrichtungen wie den ÖAD, wie die ausgestattet werden, mit welchen Mitteln.
Für unsere Hörerinnen, ÖAD bedeutet?
Das ist der österreichische akademische Austauschdienst, aber also er ist unter anderem zuständig auch für die Schnittstelle zwischen Schulen und KünstlerInnen, Vermittlungsprogrammen, Kultur auf Bundesebene, wo die Schulen eben die Möglichkeit haben, sich TheaterpädagogInnen, MusikerInnen und so weiter in die Schulen zu holen oder da bestimmte kooperative Programme zusammenzumachen.
Das heißt, du findest es gut und auch schlüssig, dass die NEOS dieses Ressort für sich beansprucht haben, und hältst auch die Personalie Wiederkehr für stimmig, ne?
Ich halte es insgesamt für stimmig, weil auch in den ganzen Wahlkämpfen hatte man immer das Gefühl, Bildung wird von den NEOS besetzt, und das fand ich positiv, ja, wenn man sagt, da geht es um auch Chancengerechtigkeit und es ist einfach ein gesellschaftlich so wichtiger und grundlegender Bereich, und wenn man da nicht investiert auch, dann wird uns das immer auf den Kopf fallen, ja, weil wir brauchen einfach gut ausgebildete, zukunftsfähige Menschen, die auch kooperationsfähig sind, die offen sind, die ja demokratiepolitisch auch gebildet sind. Und das finde ich ein anderes wichtiges Stichwort, dass eben dieses Fach Demokratiebildung an den Schulen auch, dass es da integriert werden soll. Und das gibt es natürlich die Verbindung zu dem Bereich der Medienpädagogik vor allem, wo es auch ganz viel Handlungsbedarf gibt, weil junge Menschen auf allen Kanälen mit so vielen News, Fake News, Real News, wie auch immer, konfrontiert sind, dass man das stärker auch in den Bildungskontext einbringen kann.
Im Regierungsprogramm ist ja auch die Rede von diesen bundesländerübergreifenden Kooperationen, auch von Verschränkungen. Ist das nicht in Wahrheit, ob der Verfasstheit, der organisatorischen Verfasstheit des österreichischen Schulsystems, wo Zuständigkeiten ja sehr stark zerschlagen sind, was die Bundes- und die Länderkompetenz und auch die Gemeindekompetenz betrifft, ist das überhaupt ein realistisches Ansinnen, was da beschrieben wird, oder müsste man nicht eigentlich im Bildungsprogramm erst einmal eine Reform des Gesamtbildungswesens anstoßen, bevor man sich überhaupt Gedanken machen kann, solche Ressortverschränkungen vorzunehmen? Und warum tut man die Ressorts dann nicht schon mal grundständig verschränken, wenn man das für wichtig hält?
Dass die zweite Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Da wäre natürlich eine Chance da gewesen. Da müsste man nochmal die Verhandlerinnen und Verhandler dazu fragen. Die erste Frage, ja, also das ist sicher herausfordernd, weil es diese unterschiedlichen Zuständigkeiten gibt. Und da wäre jetzt ein Weg, den du angedeutet hast, dass man sagt, wir müssen grundsätzlich alles einmal strukturell und logistisch und so weiter reformieren. Oder, und so habe ich es jetzt in Wien erlebt unter dem Stadtrat Wiederkehr, man sucht sich die Handlungsspielräume, die man als Stadt im Bildungsbereich hat. Und jetzt ist die Frage, schafft er das eben aus der Bundesverantwortung heraus zu sagen, was sind da die Handlungsspielräume, was kann man aus der Bundesverantwortung bewegen? Also im Sinne von dem alten neoliberalistischen Konzept der Agilität wirklich nach Handlungsspielräumen zu suchen, nach Kooperationsmöglichkeiten, Allianzen zu bilden und zu schauen, wie kann man denn trotz dieser sehr schwerfälligen und starren Strukturen Dinge bewegen und die so überzeugend angehen, dass man es einfach schafft, da auch Rückenwind zu bekommen.
Wir reden in diesem Podcast ja auch immer wieder über Macht. Hm. Was man Wiederkehr an nachgesagt hat in Wien, war, dass er schon nette Ideen gehabt hat und auch ein verbindlicher Kerl war, dass ihm aber doch deutlich der Punch gefehlt hat, sich innerhalb dieser sehr mächtigen Wiener Sozialdemokratie zu behaupten. Auf gut Wienerisch, er hat dort kein Label gehabt. Traust du ihm das dann in dem nochmal größeren Spielfeld einer Bundesregierung zu, sich da durchzusetzen? Oder gerade dort?
Man wird das sehen, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach sagt, das Thema Bildung und Chancengerechtigkeit ist ganz wichtig. Egal jetzt aus welcher ideologischen Brille man das betrachtet, das hat damit zu tun, dass wir junge Menschen, dass wir verhindern, dass die sich radikalisieren, dass da eben genau diese Extremismen mehr Raum bekommen, dass wir als Gesellschaft zukunftsfähig sind. Und das, denke ich mir, müsste doch mehrheitsfähig sein. Und wenn das natürlich dann wieder in machtpolitische, parteipolitische Interessen sich zerspragelt, dann ist es einfach wahnsinnig schade, denke ich, wenn da drin steht, das Richtige tun für Österreich, dann sollte man sich doch auf so einen Konsens irgendwo einigen können und sich dann nicht wieder in Fragen von parteipolitischen Interessen verlieren. Das wäre schade.
Wobei in Österreich ja parteipolitische Interessen ja auch immer gleichzusetzen sind mit Bund-Länder-Konflikten. Das sind ja leider wirklich parallele Themen, muss man sagen, ne?
Sicher, ja. Also auch da, glaube ich, kann man wieder schauen, wo gibt's da die Möglichkeit, Allianzen zu bilden, gerade mit Bundesländern, die auch Interesse haben in ihrem Schulsystem oder Bildungs- oder auch jetzt im Kulturbereich, Dinge innovativer zu gestalten, wie sie jetzt sind. Ja. Also ich glaube, man müsste einfach schauen, wo findet man Verbündete. Und eben auch in dieser gesamtgesellschaftlichen Lage, wo wir einfach mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind, wo wir einfach überhaupt keine Zeit haben, ob das jetzt Wirtschaft ist oder sicherheitspolitisch, dass man dann irgendwie dann sich nicht in diesen Kämpfen wieder verliert. Mhm. Weil dann wissen wir, wer gewinnt, oder?
Ja. Was mir gut gefällt, wir sind gerade in so einem positiven Flow. Das heißt, wir schaffen es quasi, die positiven Facetten dieses Regierungsprogramms rauszuarbeiten. Und das möchte ich noch ein bisschen prolongieren. Es gibt nämlich einen Absatz zu Kunst und Kultur in den Regionen stärken. Also wir finden das auf Seite 204. Wo es wirklich darum geht, bessere Rahmenbedingungen auch in den Gemeinden zu schaffen, Leerstände unter Umständen kulturell zu widmen. Da sind wir in diesem Raumentwicklungsthema drinnen. Es geht sogar so weit, das finde ich sehr positiv, dass man sagt, man möchte umsatzsteuerrechtliche Regelungen bei Zwischennutzungen sich überlegen, sehr, sehr konkret, Stärkung kultureller Infrastruktur in ländlichen und städtischen Räumen. Also diese dezentrale Kunst- und Kulturarbeit, dieses Weg vom Wasserkopf der Großstädte, der Hauptstädte hin zu einer Einbindung des ländlichen Raums, wo man ja auch dann diese vermeintlich rechts kodierte Volkskultur findet und einbindet. das halte ich vielleicht für eines der stärksten und prägnantesten Kapitel, obwohl es nur 4 Punkte hat.
Ja, gut, dass du das Kapitel ansprichst. Ich glaube, da steckt viel drin, nämlich auch dass man vielleicht gelernt hat aus diesem Versuch der Vereinnahmung der Volkskultur der FPÖ, wo sich ja dann auch Verbände eigentlich gewehrt haben, gesagt haben, na, bei uns, wir spielen vielfältig mit vielfältigen Menschen sozusagen. Also, dass da irgendwie das auch aufgegriffen wurde. Und natürlich ist man da, wenn es um Leerstand geht, um regionale Entwicklung, auch wieder ganz stark auf Kooperationen angewiesen. Also sei es quasi in diesem Bund-Länder-Städte-Spiel, aber auch mit anderen Ministerien. Ich denke zum Beispiel an den Bereich Landwirtschaft, ja. Da gibt es in Deutschland jetzt ein großes Programm, wo das Landwirtschaftsministerium und das Kultursekretariat bundesmäßig zusammenarbeiten, ja, dass man da überlegt, was ist vielleicht da drin? Oder eben auch bei dem Stichwort Leerstände in Städten. Ich denke jetzt gerade an die Stadt Steyr, die ich ganz gut kenne, wunderschöne Altstadt. Da steht einfach so viel leer, alte Geschäfte, wo niemand mehr kaufen möchte. Und da wäre doch viel drin, wenn man das Künstlerinnen und Künstlern so zu Zwischennutzungen anbietet und auch schöne Begegnungen und Entwicklungen. Also wenn man das aufgreift, das wäre doch spannend.
Mhm. Genug gehätschelt und getätschelt aus meiner Sicht. Ich will auf ein Kapitel hinweisen, oder ich möchte auf ein paar Kapitel hinweisen, wo wir sehr stark in diese Buzzword-Ebene geraten sind in diesem Regierungsprogramm, und leider ist das halt dann doch wieder die Mehrzahl. Vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache, also wollen wir da jetzt nicht ganz zu streng sein, aber es gibt so ein paar Kapitel, die ich schon sehr, sehr kritisch sehe, auch in der Art und Weise, wie da Schwerpunkte gesetzt werden und dann auch so halbgar gesetzt werden. Ich denke da zum Beispiel an die Überschrift, dass Kunst und Kulturleben niederschwellig gestalten. Teilhabe an Angeboten der Kulturinstitutionen, Anreizsysteme für Konzepte der Kulturvermittlung. Das ist ja in Wahrheit die zentrale Überlebensfrage unseres Kunst- und Kulturbetriebs, und das sind 3 dermaßen inhaltsentleerte Punkte, die erinnern an die Kulturstrategie 2030 in Wien. Das ist wirklich armselig.
Ja, das stimmt, und gerade jetzt mit der SPÖ-Verantwortung war ja auch das erste kurze Zitat, was ich vom Andreas Babler aufgeschnappt habe, Leistbarkeit in allen Bereichen. Also das ist ja das Kultur für alle, ja, das ist ja dieses SPÖ, sozialdemokratische Diktum, wenn es um Kultur geht, per se. Und da stimme ich dir völlig zu, da hätte man sich jetzt auch gewünscht, dass das in eine konkretere Richtung geht, dass da auch Dinge angesprochen werden, die einfach nach wie vor große Hindernisse sind, wenn es um Teilhabe geht. Und dass das eben stärker auch in Programme, die geplant sind, dass das stärker ausformuliert wird, ja. Und die Leistbarkeit ist natürlich ganz wichtig. Und gleichzeitig sieht man gerade im Museumsbereich, glaube ich, haben die Vorgängerregierungen schon mit dem freier Eintritt unter 19 und auch Bundesmuseencard für 99 Euro pro Jahr. Also da gibt's ja schon auch, glaube ich, gut genutzte Initiativen. Aber für den Bereich der darstellenden Kunst, da ist, glaube ich, die größte Baustelle. Wenn man sich das anschaut, ich war unlängst mit 2 Teenagerinnen im Musiktheater. Ich habe, glaube ich, um die 150 Euro gezahlt für irgendwie ganz hinten ein Drittel der Bühne verdeckt, ja. Und das ist ja das Thema, da fließen die meisten Subventionen rein, und diese Betriebe stehen unglaublich unter wirtschaftlichem Druck. Gleichzeitig sind sie aber eigentlich sehr gut gefüllt, gerade wenn man nach Wien schaut. Ja. Also da ist einfach alles voll, die großen Häuser sind voll, die Musicals sind voll, es ist ausgelastet. Aber da irgendwie zu überlegen, wie kann man da Leistbarkeit erreichen und gleichzeitig irgendwie den Betrieben auch ermöglichen, dass sie gut wirtschaften, das wäre, glaube ich, eine wichtige Frage.
Wobei wir da unterscheiden müssen, also tatsächlich viele Sprechbühnen leiden an einer negativen Entwicklung.
Ja.
die auch ganz geschickt kommunikativ kaschiert wird. Aber wenn wir in die Jahresberichte reinschauen, da gibt es Probleme de facto, wo du völlig recht hast, beim Musical ist es evident. Ja, also die Bühnen sind hochgefördert, höchst gefördert, allerdings im Zuständigkeitsbereich, jetzt was Wien betrifft, der Wien Holding, also nicht einmal der Kulturabteilung der Stadt Wien. Und es ist unleistbar. Ja. Das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich bei dieser Niederschwelligkeit, da gibt es ja gleich mal den Punkt mit den Bundeskulturinstitutionen stärken und die Zusammenarbeit ausbauen. Da findet sich eigentlich kein strategischer Punkt, der darauf abzielt, dass man genau diese Bundeskulturinstitutionen vor dem Hintergrund der Niederschwelligkeit endlich ausrichtet, muss man sagen, endlich. Ja. Wir sehen es ja auch in der Museenlandschaft. Die Museen sind in einem Hyperwettbewerb um Touristinnen und Touristen, was ja nicht verkehrt ist, aber eigentlich dann ein Kulturwirtschaftsthema wäre und vielleicht sogar ein Thema für die Tourismusförderung. Aber was ist mit dem berühmten dritten Ort der Museen, der von den Menschen vor Ort genutzt wird? Da kommt nichts vor in diesem Regierungsprogramm.
Nein, da kommt nichts, und auch eben diese Themen von Community Outreach oder alles, was eigentlich auch schon an den Häusern teilweise passiert, was vielleicht noch so ein bisschen mehr Impulse brauchen würde, um ganz aufzugehen, ja. Also da ist viel noch liegen gelassen worden. Vielleicht steckt das schon drin, wenn es jetzt auch eine gute Lobby gibt für diesen Bereich der Vermittlung und des Outreach oder so, dass man da doch was bewegen kann. Aber wenn man sich natürlich darauf konzentriert, auf diese kulturwirtschaftlichen, touristischen Themen, ja, dann könnte es wieder eben das Risiko beinhalten, dass man den Vermittlungsbereich wieder vernachlässigt.
Wir haben auch aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir haben schon das Thema mehr Geschlechtergerechtigkeit im Regierungsprogramm. Stichwort Gender Pay Gap, Frauenförder- und Mentoringprogramme, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von künstlerischer Tätigkeit und Familie. Was ich aber spannend finde, ist, dass das Thema der postmigrantischen Gesellschaft, der Diversität, dass das eigentlich nicht mehr explizit repräsentiert ist in diesem Regierungsprogramm. Ist das vielleicht ein Zugeständnis an jetzt den Rechtsruck, den Österreich durchgemacht hat?
Das ist jetzt spekulativ, ja, aber du hast recht, man liest diese Begriffe nicht mehr. Also man liest schon von der Vielfalt, kultureller Vielfalt, die kann man natürlich unterschiedlich deuten. Aber jetzt so explizit marginalisierte Gruppen oder migrantische Gruppen oder wie auch immer Communities, steckt da jetzt nichts drin, ja. Ist die Frage, wie es dazu gekommen ist. Wir können auch da wieder nicht in die Verhandlungen reinschauen. Das wäre eine interessante Frage, auch wieder für den Herrn Babler oder andere, die da mitverhandelt haben. Aber ja, du hast recht. Ich meine, ich habe das so gelesen, ich war schon froh, dass das Wort Gender da drin steckte. Ja. Man muss da immer denken, was hätte sonst passieren können. Also, dass das weiterhin ein Thema ist, der Gleichstellung, Gleichbehandlung. Das ist natürlich ganz wichtig, und dass auch so Maßnahmen, also Kontinuität erfahren wie Vera, dass man da auch weitermachen kann an dieser sehr wichtigen Schnittstelle. Das ist natürlich per se einfach ein großer Segen, ja.
Wobei da ein interessanter Punkt, Evaluierung der Vertrauensstelle Vera, Absicherung und Aussehung auf Präventivarbeit und bewusstseinsbildende Maßnahmen. Also die Evaluierung wird in Aussicht gestellt. Was liest du daraus? Ich habe schon gehört, dass Vera strittig ist.
Klar, also da gab es sicher auch Schwierigkeiten, dass das gut funktioniert, weil es einfach so ein sensibler Bereich ist. Also dass man das mal genauer anschaut und evaluiert, ist, glaube ich, sinnvoll. aber mit der Chance, das auch vielleicht besser aufzustellen und noch breitenwirksamer oder überhaupt noch wirksamer zu machen, weil der Bedarf ist ja einfach da.
Der Bedarf ist hundertprozentig da, wie wir an wieder jüngsten Enthüllungen gesehen haben. Das heißt, du würdest da schon eher aus diesem Absatz herauslesen, Evaluierung bedeutet weniger in Frage stellen, sondern sich das anschauen und noch einmal stärken.
Ja, also so würde ich es jetzt mal lesen, ja, dass man sich das durchaus kritisch anschaut, aber nicht per se jetzt einfach sagt, das brauchen wir nicht mehr. Also auch bei diesen ganzen Projekten kommt es ja immer darauf an, für was hat man eigentlich Geld, weil auch solche Stabsstellen muss man natürlich entsprechend ausstatten, dass die arbeitsfähig sind. Da geht es um Personal, da geht es um Räume, da geht es um gerade bewusstseinsbildende Maßnahmen. All sowas kostet ja Geld. Und das ist, glaube ich, das Thema, wo wir jetzt so ein bisschen herumgeschlichen sind, ja. Also was geht sich da aus in dieser Budgetsituation?
Stimmt, wir haben noch keine Anhaltspunkte, über was für ein Kunst- und Kulturbudget wir eigentlich sprechen. Ich überlege gerade, ob wir welche haben könnten. In den Meldungen nach Brüssel könnte man schon ein bisschen was herauslesen, aber nicht das Gesamtbild, was jetzt das Kunst- und Kulturbudget der nächsten 4 Jahre betrifft. Was hast du da für Vermutungen?
Also ich vermute, dass es sehr, sehr knapp werden wird. Also weil wir einfach sehen, es gibt diese Herausforderungen sicherheitspolitischer Art vor allem. Da wird einfach ganz schnell ganz viel Geld hineinfließen müssen, ja. Wenn man das ernst nimmt, also wegen der ganzen weltpolitischen Situation. Und dann ist eben die Frage, was im Kulturbereich sind sozusagen diese Ermessensleistungen, diese freiwilligen Leistungen und was ist das, was jetzt mit Infrastruktur, mit längerfristigen vertraglichen Zusicherungen zu tun hat, was man erhalten muss. Und gerade in diesem freiwilligen Förderbereich ist es ja jetzt schon sehr kompetitiv. Wir haben drüber gesprochen, es ist auch sehr knapp. Also da ist, glaube ich, am ehesten die Gefahr, dass dann Dinge, die nicht politisch priorisiert werden, dass die einfach durch den Raster fallen einfach, ja.
Ich möchte übrigens noch etwas Positives herausstreichen in diesem Regierungsprogramm. Ich hatte im Zuge der Veröffentlichung der Eroberung des Elfenbeinturms 2022, das ich da geschrieben habe und wo ich mich über mir Gedanken zur Steuerung gemacht habe, habe ich oft von dem deutschen Modell der Ziel- und Leistungsvereinbarungen gesprochen, die Wirkungsziele und Leistungsziele benennen und unmittelbaren Managementaufgaben knüpfen und auch darauf hingewiesen, dass Politikerinnen und Politiker ja EigentümervertreterInnen sind. Und ich habe da interessante Diskussionen auch mit hochrangigen KulturverwaltungsvertreterInnen in Österreich gehabt, die zu mir gesagt haben, ich sei einer von denen, die die Freiheit der Kunst einschränken, wenn man den IntendantInnen, DirektorInnen vorschreiben will, was sie zu tun haben und was nicht und dass das keine Steuerungsaufgabe von Politik sei etc. Und insbesondere der Begriff der Ziel- und Leistungsvereinbarung, das war ein absoluter Reizbegriff. Und es steht drinnen jetzt, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig im positiven Sinn, Optimierung der Leistungs- und Zielvereinbarungen und entsprechende Kontrolle, Weiterentwicklung und Institutionalisierung der Bundesmuseenkonferenz unter dem Vorsitz des zuständigen Mitglieds der Bundesregierung. Also da war ich begeistert vor dem Hintergrund, dass die politische Vertretung ja demokratisch legitimiert ist und dass die in Zukunft sich eine Rolle zuweisen in solchen Konferenzen und mit den bestellten und auch ökonomisch gut abgesicherten Leitungen Ziel- und Leistungsvereinbarungen treffen wollen, das halte ich für einen großen Wurf, ehrlich gesagt.
Ja, nämlich auch in Verbindung mit diesem Punkt drüber, wo es ja um Transparenz geht. Also wenn das wirklich gelingt, dass man eben abseits von diesen Berichten, wo ja oft, ja, Zahlen drinstehen, wo man nicht genau weiß, so wie kommen die zustande. Wenn man da irgendwie wüsste, okay, was sind denn die Ziele, wie wollen sie es erreichen, wie wollen sie sich dann auch wieder legitimieren, wenn es um die Zielerreichung geht. Wenn man da als Öffentlichkeit stärker informiert wird, glaube ich, ist da durchaus was gewonnen. Und es ist ja auch klar, dass solche Ziele nur auf einer Verhandlungsbasis entstehen können und nicht vorgeschrieben werden sollten von oben, sondern dass es darum geht, okay, was sind eure Bedarfe, wo wollt ihr hin, welche Publikumssegmente wollt ihr vielleicht stärker erreichen, welche Formen von internationaler Kooperation strebt ihr an, dass man einfach da auch Räume schafft, wo es um diese Entwicklungsfragen geht und dann eben zu gemeinsamen Zielvereinbarungen kommt, die dann aber auch eine Verbindlichkeit haben sollen. Da wäre natürlich viel gewonnen und dann noch öffentlich.
Ja, also ich denke mir mit solchen, das ist jetzt mein Gefühl, wir hätten uns solche Fehlschläge unter Anführungszeichen wie das Volkstheater damit erspart. Denn der nunmehr scheidende Intendant hat zweifelsfrei ästhetisch extrem wertvolles und für eine bestimmte Zielgruppe relevantes Theater gemacht. Es war nur vorher nicht geklärt, was man eigentlich am Volkstheater haben will. Und deshalb war das wie ein UFO, das gelandet ist. Hätte man gesagt, nein, wir haben ihm das Briefing gegeben, wir wollen so einen Ort in Wien etablieren, hätte er sagen können, Freunde, ihr wolltet das und so habe ich das erfüllt. Und er hätte eine ganz andere Rückendeckung auch medial gehabt, als wenn das einfach so ein waberndes System ist, oder? Also ich glaube, da wäre viel gewonnen mit solchen Festlegungen.
Ja, ich denke auch. Also wenn man auch einfach sichtbar macht, das ist was, an dem es uns als Staat, als öffentliche Hand auch gelegen. Wir sind daran interessiert, was da passiert. Nämlich nicht jetzt als Eigentümervertreter auch, aber auch im Sinne von, wir sind öffentlich legitimiert, demokratisch legitimiert und uns ist die Bevölkerung, sind die Wählerinnen und Wähler letztlich die Klienten, die Anspruchsgruppen. Ja? Also vor dem Hintergrund auf jeden Fall.
Mhm. Aus meiner Sicht auch ein ganz ein schwacher Punkt und eine riesige vertane Chance ist das Thema Jugend- und Clubkultur. Erstens einmal, dass man Jugendkultur, kulturelle Bildung, Soziokultur nicht viel ausführlicher, gerade vor dem Hintergrund dieser Niederschwelligkeit oder dieser Entwicklung von Nachwuchs für Kunst- und Kultureinrichtungen, dass man das nicht viel genauer ausführt, dass man gerade bei den Clubs mit solchen wirklich banalen Allgemeinplätzen operiert, das halte ich für den Popkulturstandort wirklich für ein ganz, ganz großes Versäumnis und für den Jugendkulturstandort auch.
Ja, und da kennen wir einfach auch schon wieder die Schwierigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel in die Arena anschaut und so, also was da einfach so das Veranstaltungsgesetz, Lärmbelästigung und so weiter angeht, was da auf die Schwierigkeiten sind. Ja, und wenn man dann allgemein von Anerkennung schreibt, dann ist damit wirklich noch nichts gewonnen. Ja, aber allein, dass es drinsteht, ist vielleicht auch schon wieder ein Signal, so okay, wir haben das irgendwo am Radar. Wir sind dafür ansprechbar grundsätzlich und vielleicht kommt es dann auch wieder darauf an, ob der Bereich der Clubkultur, Popkultur eine Lobby findet, die sich irgendwie zusammenschließt, wo es gemeinsame auch Interessensverbände vielleicht gibt, die da vorstellig werden können. Das ist so dieser österreichische Weg, einfach immer über Lobbyierung irgendwie was für den eigenen Bereich zu erreichen. Man wird sehen, was davon aufgeht.
Aber zeichnet sich in diesem Punkt nicht doch ein anderes Manko dieses Regierungsprogramms in Bezug auf Kunst und Kultur ab, nämlich dass man wieder mal nicht darlegt, wie eine funktionierende Kulturwirtschaftspolitik funktionieren könnte. Das ist doch eigentlich eine zentrale Herausforderung.
Ja, also so wird es nicht gesehen. Man könnte natürlich überlegen, wo sind die Querverbindungen mit wirtschaftspolitischen Themen. Auch da könnte es wieder vielleicht interministerielle Arbeitsgruppen oder sonstige Settings geben. Aber per se als eigener Punkt ist das jetzt nicht so ersichtlich. Also da hätten sich vielleicht auch die Neos irgendwo stärker einbringen können. Also auch wenn es um den Bereich Digitalisierung geht, den ich da auch also sehr mit sehr vielen Allgemeinplätzen ausgestattet wiederfinde. da wäre vermutlich noch mehr drin gewesen. Ein ganz untergeordneter Punkt, der mir da aufgefallen ist, ist so dieser Bereich, es soll um neue Lehrberufe für den Kunst- und Kulturbetrieb gehen. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil da habe ich mir überlegt, was könnte das denn sein, ja? Also da könnte es zum Beispiel um einen Experience-Designer gehen oder da könnte es um einen Community-Manager gehen oder auch Digital Storyteller, wie auch immer. Also da stecken möglicherweise diese Verbindungen zur Wirtschaft und zu neuen Arbeitsmöglichkeiten auch drin, aber die sind ja noch nicht ausgestaltet. Aber vielleicht ist das so ein Weg, ja.
Du wirst lachen. Diesen Punkt habe ich auch, der ist mir auch aufgefallen und er hat bei mir extrem positiv resoniert, weil wir diesen ganzen Kunst- und Kulturbetrieb an so einer akademischen Blase festmachen. Und es ganz viele handfeste Gewerke und Anknüpfungspunkte gibt, wo man mit tollen Lehrberufen so viel machen könnte und so viele junge Menschen in das Feld reinbringen könnte. Schön, dass du das ansprichst. Ich glaube auch, das würde sich lohnen, da wirklich Hirnschmalz reinzugeben. Ich habe auch vorletzte Folge gehabt, die IG Buchmenschen hier im Podcast. Mhm. Und ein Vorstandsmitglied, Barbara Kadletz, kommt aus dem Buchhandel und hat eine Buchhändlerinnenlehre gemacht. Da haben wir auch drüber gesprochen, warum gibt es nicht viel mehr Lehrberufe, die sich auf eine sehr pragmatische und deshalb nicht weniger intellektuell substanzielle Art und Weise mit Kunst und Kultur befassen.
Ja, und es würde einfach auch wieder neue Möglichkeiten, was die Zielgruppenerschließung angeht, mit sich bringen. Also wenn man dann dran denkt, dass die Buchhandlungen, die jetzt sozusagen auch das schaffen, sich in diesen schwierigen Bedingungen zu behaupten, die sind ja oft diese dritte Orte, ja. Die machen Lesungen, die sind Cafés, die machen vielleicht Filmvorführungen, die überlegen sich ja was. Also das, ob man das jetzt Experience Design nennt, dritter Ort oder niederschwellig, das sind vielleicht unterschiedliche Ideologien, die dahinter stecken. Aber Konzepte, Innovationen, Möglichkeiten stecken da ganz viele drin.
Was könntest denn du zum Beispiel für Lehrlinge in deinem EduKult-Institut benötigen?
Also was für uns gerade ein Riesenthema ist, ist natürlich diese ganze Entwicklung rund um die künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten, Grenzen, die da drin stecken. Also Leute, die sich eben damit auch auskennen, kritisch auskennen, was kann man da machen? Und auch dieser ganze Bereich von Storytelling, das hat ja auch mit Wissenschaftsvermittlung zum Beispiel, Kommunikation zu tun. Wie erzähle ich es? Erzähle ich es akademisiert? Wen erreiche ich damit? Oder schaffe ich das in gute Stories zu packen, damit Leute sagen, aha, interessant, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Also das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und da steckt ja auch sowas bei allen KI-Entwicklungen sowas Humanistisches drin, finde ich. Also wie schaffen wir es eigentlich, in Beziehung zu treten, zwischenmenschlich und so. Und ich glaube, da ist doch viel drin, ja.
Und du hast einen weiteren Punkt eingebracht, den ich feiere. Natürlich das Storytelling. Wir reden die ganze Zeit über Nichtverständlichkeit von Texten, teilweise ganz banal. Ich gehe in eine Ausstellung der bildenden Kunst und verstehe nicht an der berühmten ersten Wand die Einordnung, verstehe kein Wort, obwohl ich mich Tag für Tag mit Kunst und Kultur befasse. Und Menschen zu haben, die Story als Geschichtenerzähler und damit als Vermittler, vielleicht ist das Wort, also dass es einen Lehrberuf Kunst- und Kulturvermittlung gibt, das wäre doch fantastisch.
Ja, und dann noch diesen Bereich von Gamification, also dieses Spielerische reinzunehmen, das immersive Element, ich glaube, da steckt so viel drin und ich würde mir einfach wünschen, dass da auch innovative, mutige Projekte angegangen werden, dass man nicht wieder in dieses, ja, klein, klein und so zurückgeht, sondern es sind junge Menschen, die sind, glaube ich, per se kreativ, neugierig, die wollen was ausprobieren, die haben auch Kompetenzen und wie kann man denen irgendwie Möglichkeiten bieten? Und ich würde sagen, ja, wirst der Maler, wirst der Metzger, wirst der Bäcker, also da steckt irgendwie viel drin. Mhm. Ja.
Wir haben ja herausgestrichen oder wir haben spekuliert, dass in diesem Thema Erinnerungskultur eine positive ÖVP-Handschrift steckt. Wir haben festgehalten, dass in diesen Bildungs-, Sektorkoppelungen, eine positive Handschrift der Neos drinnen steckt. Sehen wir hier vielleicht eine positive Handschrift der Sozialdemokratie, die eben mit solchen Punkten sagt, hey Leute, wir müssen diese Glorifizierung des akademischen Abschlusses ein bisschen relativieren. Wir müssen auch diesen Bereich wieder anders denken, anders aufsetzen.
Ich würde mir das total wünschen, weil wir haben diesen Berufsschulsektor in Österreich, der ja auch von anderen Ländern durchaus beneidet wird. Und gleichzeitig hat man immer das Gefühl, die Berufsschulen sind irgendwie die letzten Schulen, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Ja, also wenn man da gibt es ja auch Programme auch für die Lehrlingsausbildung, das zu stärken. Da wäre, glaube ich, viel drin für die Sozialdemokratie, wenn sie es erkennt.
Ja. Ich möchte mit dir noch ein Kapitel durcharbeiten. Wir haben fast alles eigentlich geschafft, aber das ist mir noch besonders wichtig, nämlich das Kapitel zu Förderungen. Das ist für mich wir haben jetzt so ein bisschen die positiven und die negativen Facetten rausgearbeitet. Das ist für mich eine ambivalente Facette, wie sie hier bearbeitet ist. Ambivalent deshalb, ich finde es positiv, dass es offenbar eine gewisse Compliance gibt, was Probleme angeht. Also in der Art und Weise, was man da an Herausforderungen benennt, sagt man auch, okay, wir haben verstanden, dass das vielleicht suboptimal gelaufen ist in der Vergangenheit. Umgekehrt finde ich es total lahm, was da an Ansätzen reingeschrieben wurde, wie man da eben einen Schritt weiterkommt. Wie ordnest du das ein? Ist das einfach, muss man da ein bisschen tolerant sein, weil es ist ja halt ein Regierungsprogramm mal, ne?
Ja, also vielleicht ist das auch so der Bereich, wo sich diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Parteien bewähren muss, weil da gibt es doch unterschiedliche Ansätze, was den Umgang und die Ziele von Förderungen angeht. Ja, wenn man sozusagen auch die Frage, wie viel Staat braucht es überhaupt, wie viel Liberalität, wie viel Wirtschaft soll sein, da glaube ich, ist so die Frage, welche Verbindungen ergeben sich da auch zwischen den Ansätzen der Parteien, ja, wenn man denkt, okay, die ÖVP und die Neos treffen sich wahrscheinlich dort, wo eher so dieses private, public-private und eher wirtschaftliche Zugang zur dann vielleicht auch weniger Förderung und die SPÖ dann doch irgendwie dieses ausgleichende, auch eben Marktversagen ausgleichende, eher regulative. Da könnte natürlich auch wieder ein Querschnitt sein mit der ÖVP, wenn es um das Bewahren geht und Erhalten von Strukturen. Also ich glaube, das wird so interessant, wie sich die Parteien da rund um dieses Förderwesen miteinander positionieren.
Das heißt, da räumen wir in die 100 Tage ein.
Hoffentlich, ja.
Letzter Punkt, für mich in der, was politische Kultur betrifft, hat eine Partei aus meiner Sicht eine positive Rolle gespielt in den letzten Monaten. Das waren definitiv die Grünen. Auch jetzt im Rahmen dieser Regierungsbildung, also grundsätzlich fand ich, hat man da eine Haltung gezeigt, die sportlich war. So würde ich es umschreiben, ja. Und es hat sich auch eine Sache in diesem Programm bewahrheitet, nämlich, dass es offenbar, wenn es um das Thema Klima und Nachhaltigkeit geht, es offenbar wirklich tendenziell, ob man das gut findet oder schlecht sei dahingestellt, die Grünen braucht, weil wirklich vorkommen tut das Thema im Kapitel Kunst und Kultur nicht, oder? Ich finde einmal die klimafitten Kulturbetriebe, aber ansonsten ist das relativ nicht vertreten, oder?
Also nein, das ist irgendwie jetzt auch, glaube ich, aus welchen Gründen auch immer, kommt es nicht vor, ob man sich da bewusst abgrenzen wollte oder man weiß es nicht. Die klimafitten Kulturbetriebe, ja. Und ich glaube, das ist auch die Frage, wie denkt man über dieses Thema Nachhaltigkeit nach insgesamt? Und da geht es ja auch um das Thema Effizienz, ja. Das ist ja jetzt vielleicht erst einmal mit Investitionen verbunden, wenn es um Umbau geht und sowas. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man dann im Endeffekt effizienter wird, ja. Und wenn man das schafft, das eben dann auch zu erkennen, dass es wirtschaftlich auch interessant ist, wenn man nachhaltig wird und natürlich auch die soziale Absicherung auch eine Nachhaltigkeitsdimension hat und so, dann würde ich denken, gibt es da schon wieder Anknüpfungspunkte auch der jetzt regierenden Parteien. Es ist natürlich insgesamt gesellschaftspolitisch schade, jetzt nicht nur für den Kunst- und Kulturbereich, dass diese grüne Handschrift, ja, wir müssen einfach schauen, dass wir die Welt retten, Punkt, dass das irgendwo jetzt unter die ideologischen Räder geraten ist momentan. Ja, man wird sehen.
Liebe Anke, vielen lieben Dank für diesen ausführlichen Ritt durch das aktuelle Regierungsprogramm. Ich bin gespannt, wann wir uns wieder hier im Podcast-Studio treffen für eine kulturpolitische Analyse, wobei wir hoffen jetzt schon ein bisschen, dass es mal eine Ruhe ist, oder?
Ja, ich denke jetzt hoffentlich geht's mal ans Arbeiten und Kompromisse und auch spannende neue Ansätze zu entwickeln, ja.
Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.